Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute da zu sein, an diesem ersten Weihnachtsfeiertag, dem Christtag. Ist das nicht schön?
Ja.
Schöner Name, finde ich. Und in unserem Leben als von neuem geborene Christen sollte ja jeder Tag ein Christtag sein. Ja? Ein Tag, an dem wir mit Christus gehen, an dem wir mit ihm in Verbindung sind. Und ja, ich hoffe, du hattest gestern schöne Weihnachten und konntest das genießen. Und ich möchte heute kurz, ich habe mir gesagt, ich muss auf die Uhr schauen, darf das ja nicht vergessen. Weil wenn ich dann da vorne stehe, dann gibt es plötzlich so ein bisschen eine Persönlichkeitsveränderung. Ich weiß nicht, wie das immer passiert. Also normalerweise bin ich eher nicht so die Person, die viel redet, aber wenn ich da vorne stehe, dann kommt plötzlich meines Vaters Tochter hervor. Und der immer gesagt hat, wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber ich verspreche, ich werde die Uhr im Blick behalten. Okay, ich möchte heute über etwas reden. Der Titel meiner Botschaft ist inspiriert von einer italienischen Ausdrucksweise, die ich irgendwann einmal im Herbst gehört habe. Und wie ich das gehört habe, war das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, Weihnachten. Und wie ich dann die Bedeutung dieser Ausdrucksweise verstanden habe, hat es mich noch einmal an Jesus und seine Geschichte seiner Geburt erinnert, in zweifacher Weise. Und ich möchte kurz darüber sprechen. Und zwar der Titel ist dementsprechend, ausnahmsweise auf Italienisch, Dalle Stelle alle Stalle, was wortwörtlich übersetzt heißt, von den Sternen in den Stall. Das ist die Geschichte Jesus, weil Jesus, seine Existenz beginnt nicht mit seiner Geburt. Er hat schon vorher existiert. Sein menschliches Leben beginnt mit seiner Geburt. Aber er kam zu Weihnachten vom Himmel. Und wir lesen das zum Beispiel in Jesaja 9, Vers 5. Jesaja 9, Vers 5, wo steht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Als Kind, als Mensch wurde er damals geboren. Doch als Sohn wurde er uns gegeben. Das sagt uns, dass er als Sohn Gottes schon immer existiert hat. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Oder auch in Micha 5,2, wo steht, und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Da lesen wir auch, dass Jesus schon existierte. Oder er selber sagt das bitte in Johannes Kapitel 6, da haben wir zwei Verse, Johannes Kapitel 6, wo Jesus sagt, einerseits im Vers 38, dass er, da steht, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Und weiter unten, im Vers 51 dann, genau, da lesen wir, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Amen. Darauf kommen wir dann später noch zurück. Und im Vers 51 sagt er, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Also wir sind da mehrmals erwähnt Gottes Wort, dass Jesus aus dem Himmel herabgekommen ist, dass er schon existiert hat. Und dass er zu Weihnachten einfach nur als Mensch in Existenz gekommen ist. Er ist von den Sternen, vom Himmel auf die Erde gekommen und ist in einem, sagt man, in einem Stall geboren. Dann gibt es so, weiß ich nicht, Leute, die sich im Detail damit beschäftigen, die sagen, ja, es war vielleicht nicht unbedingt der Stall, vielleicht war es mehr so eine Höhle, vielleicht war es mehr so ein Anbau an ein Haus. Wie auch immer, keiner von uns war dabei. Aber es waren einfache Verhältnisse. Wie die Mama uns schon gesagt hat, wir haben in der Bibel Hinweise darauf, dass die Familie nicht super reich war. Und sonst würde es ja in der Bibel stehen, dass Jesus in einem Palast geboren wäre, weil immerhin ist er ja König. Aber das erwähnt es nicht. Also, in Luther steht eine Herberge. Also er kam von den Sternen in den Stall. Und jetzt wollen wir lesen, was darüber berichtet ist in Lukas 2, vom Vers 1 in der NGÜ bitte, wo uns berichtet wird, was zu Weihnachten geschah. Es ist Weihnachten, deswegen ist es immer gut, wenn wir es nochmal lesen, oder? In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Damals hat es auch schon Bürokratie gegeben. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids. Maria übrigens auch. Deswegen ist Jesus in zweifacher Hinsicht ein Nachkomme Davids. Und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Da sehen wir. Er ist in eine Futterkrippe gelegt worden. Normalerweise, wenn man irgendwo anders für einen Babyplatz hat, legt man es da hin, oder? In ein Bett, aufs Sofa, auf ein Kissen, irgendwas, was weich und angenehm ist. Aber die Futterkrippe verwendet man wahrscheinlich wirklich nur, wenn es nichts anderes gibt. Und es ist so, irgendwie so berührend, dass Jesus in so einer demütigen, einfachen Art und Weise seine Existenz beginnt. Der König aller Könige. Wir müssen uns da ein bisschen dran erinnern und vor Augen halten. Jesus ist derjenige, der die Sterne, die ja, den Weisen den Weg geleuchtet haben, erschaffen hat. Er hat sie ins Universum hineingegeben, hervorgebracht. Er ist derjenige, der Menschen geschaffen hat, wie seine Mutter Maria ihn in den Armen gehalten hat. Ja, haltet sie denjenigen in Armen, der sie erschaffen hat. Das ist was Außergewöhnliches, was Wunderbares, was ja, Berührendes. Dann lesen wir weiter von Vers 8. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Wow, das ist beruhigend, oder? Wenn du plötzlich so eine grandiose himmlische Erscheinung hast. Ich glaube, jeder von uns wird sich ein bisschen erschrecken. Denken wir uns jetzt los. Wenn uns dieses himmlische Wesen dann sagt, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn es gibt gute Nachricht. Amen. Amen. Weißt du, wir sollten nie davon abkommen, uns über gute Nachricht zu freuen. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist es super schwer, weil es ist immer schlechte Nachricht und man ist irgendwie schon so kalibriert, so darauf eingestellt, dass man sich erwartet, dass irgendwas jetzt, weiß ich nicht, was eine schlechte Nachricht kommt oder die Nachricht irgendwie einen Haken hat oder so. Aber beim Herrn können wir immer gute Nachricht erwarten, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Preist den Herrn. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Ein Retter, kein Gesetzgeber, kein Richter, kein Oberster, ein Retter. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres, sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Wie es gelesen habe, ist wunderbar, dass damals in der Zeit, ja, ganz anders wie bei uns heute, wo man nicht so ja, verbreitetes Wissen hat und die moderne Technik und so weiter, schon weiter vorne, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, im Kapitel 1 steht es, glaube ich, und in Matthäus auch, wo der Engel der Maria ankündigt, dass sie schwanger werden wird, dass sie einen Sohn gebären wird. Und ein Engel hat das Josef dann nochmal im Traum bestätigt. Und dann gedacht, cool, damals in der Zeit hat niemand, der Kinder war, hat gewusst, ob es ein Bub oder ein Dirndl wird. Und die zwei schon. Und die Hirten haben schon gewusst, was sie jetzt sehen werden, wenn sie nach Bethlehem gehen. Sie haben gewusst, nach was sie ausschauen halten werden. Weißt du, dass das Wort Gottes uns Erkenntnis gibt, die über das Wissen der Welt hinausgeht? Deswegen sagt das Wort, dass es uns Licht gibt auf unserem Weg. Das übersteigt das Natürliche. Das übersteigt unseren Verstand. Es übersteigt das, was wir durch Wissenschaft erklären können. Wie reich der Herr uns beschenkt hat. Amen. Also machten sie sich auf den Weg. Wo waren wir? In Vers 16, okay. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Würde ich mir vorstellen, wenn du so eine Erscheinung hast und so eine außergewöhnliche Sache siehst, dann möchtest du das anderen mitteilen, amen? Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Was ein interessanter Vers. Mitten in der Geschichte, alles mögliche Fantastische passiert, alles mögliche Außergewöhnliche. Und dann steht, Maria prägte sich das ein und denkte immer wieder darüber nach. In ihm, wenn es nicht wichtig wäre, hätte es der Heilige Geist nicht da hineinschreiben lassen. Wahrscheinlich ist das etwas, ein bisschen ein kleiner Hinweis so. Wir sollten uns das, was der Herr sagt, einprägen und immer wieder darüber nachdenken. Weil mit einmal hinschauen, mit einmal hören, wie viele von euch gesagt haben, auch schon mir bestätigt haben, ist es nicht getan. Es ist das Wort Gottes so wunderbar, es ist so in vielfacher, hat viele Schichten, Lagen. Genau, wie so ein schöner, wunderbarer, fällt mir gerade kein besserer Vergleich ein, aber Blätterteig. Weißt du, du kannst immer wieder was Neues entdecken, immer wieder neue Nahrung davon nehmen. Und in Vers 20, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Auf Gottes Wort ist Verlass. Preist den Herrn. Ist es nicht schön, dass Jesus gekommen ist? Weißt du, weil der Grund, warum die Menschheit ihn überhaupt das gebraucht hat, dass Jesus gekommen ist, war die Sünde, die der Mensch selber begangen hat. Der Mensch ist ursprünglich im Garten Eden in ein perfektes Umfeld hineingegeben worden, mit der einzigen Aufforderung, den einzigen Baum nicht davon zu essen. Doch der Mensch hat sich dagegen entschieden und hat das gemacht, aus freiem Willen. Das heißt, die ganze Problematik, in der sich die Menschheit befunden hat, war das aufgrund dessen, dass wir uns selber in diese Situation gebracht haben. Und ich finde das so berührend und ja, es berührt mich immer wieder von Neuem, dass Jesus das aufgenommen hat, auf sich genommen hat, dass er wirklich gekommen ist, um uns zu retten aus Schwierigkeiten, in die wir uns selbst hineingebracht haben. Er hätte das nicht machen müssen. Er war weder moralisch noch irgendwie in einer anderen Art und Weise dazu verpflichtet. Und sagt, und wenn man das sich vor Augen hält, sieht man, wie groß und wie rein seine Liebe ist. Preist den Herrn. So, der zweite Aspekt dieser Ausdrucksweise, und das ist das, was diese Ausdrucksweise eigentlich bedeutet. Ja, das Erste, was ich gesagt habe, ist die wortwörtliche Übersetzung. Aber wenn das im Italienischen benutzt wird, was mit eigentlich ausgedrückt werden möchte, ist eine Verschlechterung des Wohlergehens. Von einer guten und komfortablen Situation in eine schlechte und schwierige übergehen. Von einem hohen und angesehenen Status in einen negativen und vergleichsweise verachteten Status zu fallen. Und wie ich dann die Erklärung dessen gehört habe, habe ich schon gesagt, musste ich sofort wieder an Jesus denken und an Philipper 2, zu dem wir jetzt dann gleich kommen. Ich möchte nur kurz vorher Johannes 17, Vers 5 erwähnen, wo das ist das hohe priesterliche Gebet von Jesus, wo er, bevor er ausgeliefert wurde und gekreuzigt wurde, im Garten Gethsemane betet und er sagt, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Er selbst bestätigt, dass er, bevor er geboren wurde, bevor die Welt überhaupt war, er jede Menge Herrlichkeit hatte. Also wir können festhalten, er hat einen hohen angesehenen Status und eine gute, er hat sich in einer guten Situation befunden, bevor er auf die Welt gekommen ist. Und dann lesen wir weiter in Philippa, Kapitel 2. Das sind berührende Verse, wo ich ein bisschen was noch kurz rausbringen möchte, was Jesus auf sich genommen hat, wie er wirklich diese Verschlechterung des Wohlergehens auf sich genommen hat für uns. In Philippa Kapitel 2, zuerst mal die Verse 6 bis 8. Wo steht der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. In diesem Abschnitt sehen wir, dass Jesus 7 Schritte der Erniedrigung auf sich nahm. Zuerst steht, er entäußerte sich selbst. Er erniedrigte sich selbst. Obwohl Jesus immer, wie wir schon gesehen haben, zu jedem Zeitpunkt, auch vor seiner Menschwerdung, Gott war und ist, verzichtete er bei seiner Menschwerdung auf seine Stellung, seine göttliche Stellung, seine Vorrechte, seine Herrlichkeit, die Anbetung, die ihm gebührt, die er auch im Himmel hatte. Er hat nicht an seinen Vorrechten oder an seiner Stellung festgehalten. Und er hat auch, wie er auf Erden war, nicht seine Macht, die er gehabt hat, zu seinem eigenen Vorteil genützt. Er hat immer gedient. Er hat das immer eingesetzt für andere. Und zwar genau in der Art und Weise, wie der Vater das wollte. Wie wir vorher gelesen haben. Sein Ziel war, seine Mission war, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und das hat er gemacht. Zweite Stufe, er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Nicht nur, dass er sich schon erniedrigt, indem er vom Himmel herabkommt und Mensch wird. Wenn wir das vergleichen, wenn du und ich uns in eine Ameise verwandeln könnten, ist das nicht einmal ansatzweise ein Vergleich dessen, was Jesus auf sich genommen hat, indem dass er Mensch wurde. Und nicht nur das, er nahm den Platz und die Einstellung eines Dieners an. Er diente, und das nicht widerwillig, sondern mit Hingabe. Wie gesagt, er war der Erfüllung des Willens des Vaters komplett hingegeben. Dann lesen wir, er wurde wie die Menschen. Jesus war wahrhaftig und vollkommen Mensch. Das heißt, er war dem allen ausgesetzt, dem wir als Menschen ausgesetzt sind. Er ist aufgewachsen wie ein Mensch. Er war ein Baby, er lernte zu krabbeln, er war ein Kleinkind, er lernte zu laufen, er lernte feste Nahrung zu essen, er musste in die Schule, er musste durch all diese Emotionen als Teenager, die wir alle durchlebt haben, er hatte Erlebnisse, die vielleicht unangenehm waren. Er ist missverstanden worden als Mensch so oft. Er ist immer falsch angeklagt worden. Er ist verleumdet worden. Weißt du, und als Mensch, das ist nicht angenehm, oder? Keiner von uns freut sich über das. Und Jesus hat das alles durchlebt auch. Es ist nicht, dass er sagt, oh, ich bin Gott, berührt mich nicht. Als Mensch hat er das alles durchlebt. Er hat alle Beschwerlichkeiten eines Menschen durchlebt. Hunger, Schmerz, Müdigkeit, Anstrengung, Tränen. In Jesus wurde Gott ein Mensch und er identifizierte sich komplett mit uns. Der Schöpfer selbst wurde Teil seiner Schöpfung. Schritt Nummer 4. In seiner äußeren Erscheinung als Mensch. Als Mensch war er, wie gesagt, mit all den Herausforderungen, Schwierigkeiten und Frustrationen der Menschen vertraut. Und Jesus war so demütig, dass er eben in einem Stall geboren worden ist. Also in einfachen Verhältnissen. Er hätte sich, also das einzige Kind, was sich aussuchen, seine Eltern aussuchen kann und wo er geboren wird und in welche Verhältnisse und wie sein Leben verlaufen wird. Und das alles hat er in die Hände des Vaters gegeben. Er hat nicht darauf bestanden, er hat nicht seinem Willen durchgesetzt. Er hat eigentlich, bevor er in den Dienst ging, einen einfachen Beruf gehabt, Zimmermann. Wir lesen nie, dass er mit seiner Göttlichkeit oder mit seiner wunderwirkenden Kraft irgendwie angegeben hat. Er hat es immer nur eingesetzt, um den Willen des Vaters zu erfüllen, um Menschen zu helfen. Und zuletzt, er zog auf einem Esel in Jerusalem ein. Er ist der König aller Könige. Er ist derjenige, auf das das Volk Israel seit Jahrhunderten gewartet hat. Und dann zieht er auf einem Esel ein. Nicht auf einem weißen Ross. Ich weiß nicht, wir Menschen machen oft so große Sachen aus dem, was wir sind. Es ist halt so, ja, jeder von uns hat das ein bisschen. Aber manchmal, wenn man es von außen betrachtet, ist es fast ein bisschen belustigend. Und ich will das nicht kritisieren, ja. Es ist jetzt nur, weil es vor kurzem stattgefunden hat, ist es noch in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, wie viele von euch das interessiert oder nicht. Fußball-WM. Ja, sicher, die Leute haben eine Leistung erbracht. Aber wie sehr man sich freuen kann über so einen Pokal, ist erstaunlich. Weil nach 4 Jahren musst du ihn eh wieder hergeben. Und weißt, Jesus hat die Welt verändert. Er hat dein Leben verändert. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, liebe Freunde, wäre unser Leben hoffnungslos verloren gewesen. Egal wie brav und wie gut und wie toll und wie viel Anstrengung wir hineingeben. Der Standard ist nicht, dass ich besser bin wie der andere oder der universal gültige Standard in Österreich, ja, bin ich kein schlechter Mensch, habe keinen umgebracht. Der Standard ist Gott. Und als gefallener Mensch kann man diesen Standard nie erreichen. Und deswegen brauchen wir Jesus. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen einen Retter. Und was für einen Unterschied er macht. Wie sehr er dein Leben ausfüllt. Ist nicht nur, dass er dich erlöst von der Hölle. Er gibt uns so viel mehr. Er schenkt uns wahren Frieden. Er schenkt uns wahre Erfüllung. Preist den Herrn. Dann, Jesus war gehorsam bis zum Tod. Wie wir schon gehört haben, Jesus wurde eigentlich geboren, um zu sterben. Das war Gottes Plan und Gottes Wille für ihn, damit er uns erlösen könnte. Das war die einzige Art und Weise, wie Gott uns erlösen könnte. Er hat seinen eigenen Willen, Gottes Willen, komplett untergeordnet. Und das ist ja eigentlich der wahre Test des Gehorsams. Das ist nicht immer einfach und umso schwieriger, wenn es den eigenen Tod bedeutet, wie im Falle Jesu. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Und wiederum, vergiss nicht, er war komplett Mensch. Und als Mensch dem Tod gegenüberzustehen, ist nicht schön. Und Jesus hat den Tod auch in seinem ganzen schrecklichen Umfang erlebt. Und das hat auch für dich und mich getan, damit wir eines Tages in Frieden zu Gott gehen können. Im Englischen, ich weiß nicht, ob man es so im Deutschen übersetzen kann, sagt man, dass Jesus den Tod geschmeckt hat. Er hat ihn in allen Facetten erlebt. Damit, wenn wir einmal zum Herrn gehen, nicht einen Todeskampf erleben müssen oder Schrecken oder Angst, sondern einfach in seine Gegenwart gehen. Das Werk Jesu ist so umfangreich, liebe Freunde. Wir könnten bis nächste Woche gemeinsam zusammen hier bleiben und uns das anschauen. Aber deswegen kommen wir ja immer wieder zusammen, Amen, um immer wieder zu sehen, wie herrlich unser Herr ist. Und nicht nur, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod, sondern auch zum Tod am Kreuz. Das ist die letzte Erniedrigung, die er auf sich nahm, und zwar der Tod am Kreuz. Wenn ich mir selber meinen Tod aussuchen könnte, oder wenn generell sich Menschen den Tod aussuchen könnten, würden sie wahrscheinlich am liebsten als Helden sterben. Aber Jesus starb, was ihm überhaupt in einer Form, die ihm überhaupt nicht gebührte. Er starb als Verbrecher, angesehen als Verbrecher. Weil man hat damals nur Leute gekreuzigt, die Verbrechen begangen haben, die Jesus nicht begangen hat, aber er ist dort für dich und mich gehangen. Er hat unseren Tod auf sich genommen. Er hat den schlimmsten, schwierigsten und schmerzhaftesten Tod, den ein Mensch sterben kann, erlebt. Er gab sich stellvertretend für uns. Er nahm auf sich unsere Sünde, unsere Schuld, unsere Krankheit, unsere Armut, unsere Schmach, unsere Ablehnung und so viel mehr. Wie wunderbar ist dieses Geburtstagskind. Amen. Wie außergewöhnlich ist er. Dass er das auf sich nimmt, dass er von den Sternen in den Stall kommt. Von der höchsten Stellung zur niedrigsten. Warum das alles? Weil er dich liebt. Und weil Jesus diese 7 Schritte der Erniedrigung auf sich genommen hat, hat Gott ihn danach auch 7-fach wieder erhöht. Das lesen wir gleich in den nächsten Versen, Philipper 2 von Vers 9 weg. Wo steht, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus war gehorsam und Gott hat ihn dann erhöht. Heute ist Jesus zur Rechten des Vaters als verherrlichter Mensch und hat den höchsten Namen in dieser Welt, in diesem Universum und darüber hinaus. Und eines Tages werden sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Herr ist. Und wie schön, dass der Heilige Geist uns diese Erkenntnis schon jetzt geschenkt hat, dass wir es schon auf dieser Seite der Ewigkeit machen dürfen. Deswegen können wir uns heute freuen und dankbar sein. Dankbar sein, dass Jesus gekommen ist, dass zu Weihnachten die Gnade Gottes als Mensch geboren wurde, dass Jesus vom Himmel, von den Sternen, auf diese Welt in den Stall kam, dass er Mensch wurde und so viel Erniedrigung auf sich nahm, um uns zu erlösen. Und deswegen dürfen wir ihn heute loben und preisen. Amen. Wir dürfen ihn groß machen, denn er ist unser Retter, der uns geboren wurde, wie die Engel verkündet haben. Uns ist der Retter geboren. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Danke, Herr, dass du diese Erniedrigung auf dich genommen hast. Herr, dass du da nicht davor zurückgeschreckt bist, sondern dass du es aus Liebe für uns gemacht hast. Danke, Herr, dass das von Neuem unsere Herzen erfüllt. Danke, Herr, dass es uns immer wieder neu berührt, dass wir immer wieder neu deine Liebe erfahren und annehmen dürfen für uns. Und dass wir wissen dürfen, Herr, dass wir in dieser deiner Liebe geborgen sind. Dass was auch immer in dieser Welt geschieht oder vielleicht gegen uns kommen mag, Herr, dass du versprochen hast, du bist immer bei uns, bis ans Ende dieser Welt. Und dass wir wissen, Herr, dass du in deinem Kommen, in deiner Menschwerdung, in deinem Tod und deiner Auferstehung bereits alles erledigt hast, Herr Jesus. Dass du unseren Platz eingenommen hast, dass du unsere Sünde getragen hast, dass uns vergeben ist. Danke, Herr, für das Geschenk. Danke, Vater, für das Geschenk deines Sohnes, das uns zu Weihnachten gemacht wurde. Und danke, Jesus, dass du ja, diese Erniedrigung auf dich genommen hast, aber dass du jetzt wieder erhöht bist zur Rechten des Vaters. Und dass wir deswegen zu dir aufschauen dürfen und dich loben und preisen dürfen. Amen.